Kaiszeit, der Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge der Kaiszeit, dem Podcast vom Center for Advanced Internet Studies. Mit mir, Matthias Begenhardt vom Kais.
Und Silke Offergeld vom Referat für Digitale Gesellschaft und Medienkompetenz der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen.
Und heute mit Professor Dr. Cornelius Puschmann. Hallo Cornelius.
Hallo.
Hey, bevor wir dich ein bisschen weiter vorstellen, noch mal kurz zu unserem Podcast für alle, die die erste Folge mit Lena Frischlich nicht gehört haben. Wir sprechen im Kaiszeit-Podcast über die gesellschaftlichen Entwicklungen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Immer vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Befunde und wissenschaftlicher Forschung.
Und zu unserem heutigen Thema gibt es eigentlich schon ziemlich viel an Forschungsergebnissen, aber es gibt auch immer noch viel Bedarf an noch mehr Wissen. Heute wollen wir nämlich über Algorithmen sprechen. Die spielen im Digitalen ja eine absolut zentrale Rolle und wir möchten heute deshalb einen bestimmten Aspekt rauspicken, nämlich die Frage, welchen Einfluss sie auf die Verbreitung von Informationen, von Nachrichten und damit am Ende womöglich auch auf die Meinungsbildung haben. Denn das ist ja für eine Demokratie eine ganz wesentliche Frage.
Ja, und Cornelius Puschmann befasst sich ganz schön intensiv damit. Wir freuen uns daher, dich zu Gast zu haben. Eine kurze Vorstellung fällt eigentlich schon fast schwer mit Blick auf deinen Lebenslauf. Vielleicht stellst du dich selber einfach mal kurz vor.
Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute dabei zu sein. Podcasts finde ich sind ein tolles Format. Wir hatten am einem Forschungsinstitut, am Hans-Bredow-Institut, Leibniz-Institut für Medienforschung, wo ich längere Zeit jetzt gearbeitet habe, auch einen Podcast, bei dem ich auch gerne mitgemacht habe. Und ich finde, das ist ein spannendes Format. Meine Station: ich bin Kommunikations- und Medienwissenschaftler. Ich bin jetzt seit letztem Jahr, seit Oktober 2019, Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Universität Bremen, am Zentrum für Medien, Kommunikation und Information. Und mein Schwerpunkt ist digitale Kommunikation, vor allen Dingen in den sozialen Medien. Ich war, bevor ich nach Bremen gekommen bin, Senior Researcher am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg, was jetzt das Leibniz-Institut für Medienforschung ist. Und dort habe ich angefangen, nachdem ich mich vorher schon mit sozialen Medien beschäftigt habe und mit Online-Kommunikation beschäftigt habe, mich besonders mit Algorithmen und der Rolle von Algorithmen und algorithmischer Personalisierung im Internet im Zusammenhang mit Medien und Kommunikation zu beschäftigen, also im Zusammenhang mit Suchmaschinen, im Zusammenhang mit Plattformen wie Facebook, YouTube oder Twitter und generell im Zusammenhang mit Informationen, die wichtig dafür sind, wie sich Menschen informieren über Politik, über das Tagesgeschehen, auch etwa im Kontext von journalistischen Angeboten. Überall dort spielen algorithmische Verfahren eine Rolle. Und das ist etwas, was ich dann im Rahmen eines Projektes, was wir in Hamburg 2016 angestoßen haben, dann angefangen habe, intensiv zu untersuchen.
Studiert hast du ja Anglistik und Informationswissenschaft, wenn ich richtig informiert bin. Wie wird man denn dann Professor für Kommunikationswissenschaft beziehungsweise für Kommunikation und Medien?
Das ist eine interessante Frage, interessante Sache. Also studiert habe ich tatsächlich auch Kommunikations- und Medienwissenschaft, aber promoviert habe ich in Sprachwissenschaft mit einer Arbeit über Unternehmenswebblogs. Man muss dazu sagen, das war so in den, also 2006 habe ich angefangen, in einer Zeit, wo noch, sagen wir mal, die Beschäftigung mit Internetkommunikation noch etwas war, was, also es ist immer noch eine sehr interdisziplinäre Angelegenheit, aber wo noch nicht so ganz klar war, wo verortet man sowas fachlich. Also viele Kollegen waren und manche sind auch immer noch der Meinung, dass das sozusagen etwas ganz Neues, ein ganz neues Feld ist, welches wirklich in keinen einzelnen Fachbereich so ganz reinfällt. Es ist aber sicherlich so, dass jetzt die Kommunikations- und Medienwissenschaft ein Fach ist, das da eine sehr, sehr zentrale Rolle einnimmt. Das heißt aber einfach nur, meine Arbeit hatte schon damals sehr, sehr starke Bezüge zur Kommunikations- und Medienwissenschaft und wahrscheinlich insgesamt kann man sagen, geringere Bezüge eigentlich zu dem, was in der Linguistik sonst so gemacht wird. Und deshalb war dann nach der Promotion für mich der der Fachwechsel so ein bisschen das Ziel. Und ich habe dann mit einem Postdoc-Projekt an der HU Berlin das sozusagen angefangen. Also es war ein von der DFG gefördertes Projekt und das war dann auch schon in Kommunikations- und Medienwissenschaft. Ja, und ich sehe es aber immer noch so, dass interdisziplinär zu sein im Umgang mit der sozialwissenschaftlichen Erforschung der Digitalisierung ein großer Vorteil ist. Also dahingehend, dass zum Beispiel die Erforschung eben dieser algorithmischen Personalisierung sehr oft über die Inhalte geht, also die journalistischen Texte, die User-Kommentare, solche Sachen. Und da das sprachwissenschaftliche Rüstzeug mir teilweise immer noch weiterhilft, wenn wir zum Beispiel uns Hate Speech anschauen oder andere Dinge, dann ist es ganz gut, wenn man sehr inhaltsanalytisch arbeitet, diese Vorbildung zu haben. Mhm.
Du hast jetzt schon ganz oft quasi dein Steckenpferd oder dein Schwerpunkt angeteasert. Erklär uns doch mal, womit beschäftigst du dich? Und bei Algorithmen, wenn wir das Stichwort aufgreifen, müssen wir ein bisschen sprachlich feiner da agieren? Müssen wir von Empfehlungssystemen, die algorithmenbasiert sind, sprechen? Oder wie würdest du das so ein bisschen ausdifferenzieren, aufgliedern, diesen Begriff und dein Forschungsfeld?
Ja, genau. Also meine Gruppe in Bremen am ZEMKI, wir sprechen von sogenannten Labs und mein Lab heißt Digitale Kommunikation und Informationsvielfalt. Und dadurch kriegt man einen gewissen Eindruck davon, worum es in meiner Forschung geht und auch welche Arten von Algorithmen wir uns anschauen. Es geht um die Frage, wie vielfältig die Informationen sind, die wir online erhalten. Vor allen Dingen, nicht nur, aber das ist so ein bisschen unser Forschungsfokus, sehr stark in Bezug auf Nachrichten und aktuellen Informationen. Und in diesem Zusammenhang schauen wir uns an, welche Rolle die Design-Aspekte von großen Online-Plattformen spielen, die Nutzer in bestimmte Richtungen sozusagen bewegen oder die Nutzer bestimmte Inhalte nahelegen, Nutzern zum Beispiel Vorschläge machen dazu, was sie lesen oder anschauen könnten. Also wir kennen das von YouTube etwa, wenn man sich Sachen an bestimmte Clips angeschaut hat, dann werden einem andere Clips empfohlen. Wir kennen das aber auch im Zusammenhang mit sowas wie Trending Topics bei Twitter oder dass man sich mit Leuten befreunden soll, die mit anderen befreundet sind, die man schon kennt bei Facebook etc. Also alle Empfehlungen, die so gemacht werden auf Social Media Plattformen und Online-Plattformen, die letztlich algorithmisch bestimmt sind oder algorithmisch zusammengestellt werden, untersuchen wir.
Und wie läuft das ab? Also wie kann man erforschen, wie so ein Algorithmus im Hintergrund funktioniert und wie funktioniert der dann auch? Ist das das, was man auch so als Laie nachvollziehen kann?
Also diese Frage, die stellte sich oder hat sozusagen, war ich jetzt nicht der Erste, der sich damit auseinandergesetzt hat, und Kollegen aus den USA haben also den Begriff des sogenannten Algorithm Audits etabliert vor einigen Jahren. Und bei dem geht es um die Frage, welche Arten von Outputs ein Algorithmus liefert, also welche Arten zum Beispiel von Suchergebnissen Google zurückliefert. Und interessanterweise ist es so, dass für eine Bewertung der Frage, wie vielfältig zum Beispiel die Informationen sind, die man jetzt etwa von Google oder von jeder anderen Suchmaschine auch bekäme, es gar nicht so entscheidend ist, wie Google genau funktioniert, sondern nur, man muss sich dann eigentlich nur angucken, was Google unter bestimmten Umständen für Ergebnisse ausspielt. Aber die Frage danach, wie Google das jetzt ganz genau macht oder ob sie jetzt dieses eine oder das andere Verfahren des Maschinenlernens oder so verwenden, um zu einem aus ihrer Sicht optimalen Ergebnis zu kommen, ist für das, was wir untersuchen wollen, jetzt gar nicht so entscheidend. Also für uns ist nicht das, wie wurde das gemacht, entscheidend, sondern nur das, was kommt hinten raus und welche Parameter kann man verändern, wie ist der Aufenthaltort des Nutzers oder die Tageszeit oder das Setzen von Cookies oder anderen Variablen beeinflusst das Ergebnis. Also es gäbe den Weg, theoretisch Google zu fragen oder in irgendeiner Form die Offenlegung des Verfahrens zu verlangen. Oft ist das aber gar nicht notwendig. Man kann einen solchen Audit machen. Der Audit bedeutet häufig, dass man simuliert, wie sich Nutzer auf einer Plattform verhalten und dann eben Ergebnisse zurückbekommt. Das machen wir auch gerade in einer Studie, die wir in diesem Zusammenhang auch tatsächlich mit Suchmaschinendaten, so komme ich, glaube ich, auch auf das Beispiel, durchführen. Es gibt aber noch andere Wege. Es gibt zum Beispiel auch den Weg, dass man Nutzer nach ihren Daten fragt, also dazu, dass sie einem die Daten zur Verfügung stellen, die sie zum Beispiel wirklich in Empfehlungen angezeigt bekommen, oder dass man eine Art Experiment macht, wo man jetzt wissenschaftliche Mitarbeiter oder meistens ja auch oft studentische Hilfskräfte daran setzt, irgendetwas zu tun und dann diese Ergebnisse, die man zurückbekommt, so zu verwenden.
Das klingt so ein bisschen, zumindest bei den Audits, auch nach Detektivarbeit. Also man schaut sich an, was für Parameter steckt man rein, um einen Output zu erhalten, beziehungsweise spürt man nach, was eigentlich für den Output verantwortlich ist. Ich habe so ein Stichwort neulich in dem Bezug gehört, Reverse Engineering. Würdest du dich davon abgrenzen oder hat das eine Nähe dazu? Also quasi nachzuvollziehen, wie das System eigentlich funktioniert, das hast du jetzt gerade erstmal so ein bisschen weggeschoben, glaube ich. Ne? Du hast gesagt, eigentlich ist es nicht wichtig, wie es funktioniert, sondern eher, was rauskommt für euch.
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube eigentlich, dass wir kein Reverse Engineering brauchen, insofern, als dass wir nicht unbedingt das Problem lösen können, wie man ein besseres oder ein sehr gutes, ein faires oder ein nicht diskriminierendes, jetzt greife ich schon etwas vor, aber System entwickeln könnte. Also wir müssen, oder anders gesagt, ich sehe bei den Vorhaben, die ich verfolgt habe in der Vergangenheit und im Moment verfolge, meine Aufgabe nicht darin, diese Dinge besser zu, also ich sehe meine Aufgabe erstmal darin zu diagnostizieren, was kommt hinten raus und ist das gut oder ist das richtig oder ist das genügt, das bestimmten Zielsetzungen, die wir als Gesellschaft jetzt wir alle haben bezüglich darauf, was Algorithmen machen und die sich vielleicht unterscheiden von der Zielsetzung. Es geht in erster Linie darum, Nutzer auf der Plattform zu halten, sie viel klicken zu lassen etc., also andere Dinge, die so ein bisschen aus der Marktlogik der Unternehmen, der Plattform folgen. Also ich sehe mein Geschäft noch nicht darin, zu sagen, wie man es richtig machen könnte, sondern nur darin, ist das Ergebnis so, wie man sich das vorstellt, und wenn nicht, dann geht das sozusagen an die es machen und die können sich dann überlegen. Und das ist der Unterschied zum Reverse Engineering. Also eigentlich ist diesen Audit zu machen gar nicht so schwierig. Das Schwierigste ist, ihn so zu machen, dass wir realweltliche Bedingungen möglichst gut nachempfinden können. Das ist manchmal schwer, weil nicht ganz klar ist, entspricht das, wie wir die jetzt zum Beispiel diese Suchergebnisse erheben, wenn wir das mit dem Computer machen und der stellt automatisch Suchanfragen, ist das sehr realistisch oder ist das vielleicht nicht sehr anders, als das wäre, wenn jetzt ein realer Nutzer suchen würde?
Wahrscheinlich wären die meisten realen Nutzer auch nicht so ganz ehrlich in dem, was sie tatsächlich gesucht haben. Und
genau, bei Studien mit Suchmaschinen ist das tatsächlich so einer der Hauptprobleme. Wir halten dann immer die Suchbegriffe konstant. Das hat den konzeptionellen Grund, wenn wir mit unterschiedlichen Suchbegriffen agieren, dann können wir natürlich nichts mehr vergleichen. Dann wäre es ja blöd, wenn ich jetzt einmal nach Bundeskanzlerin und einmal nach Angela Merkel suche oder sowas, dann ist die Suche natürlich schon etwas unterschiedlich. Deshalb kann Google dann also mit Fug und Recht sagen, die Ergebnisse sind anders, weil eben die Suchanfrage anders war. Deshalb halten wir die ganz konstant, aber das hat natürlich was sehr Artifizielles, weil in der realen Welt Nutzer vielleicht nach anderen Begriffen suchen, als wir das tun. Suchmaschinen, muss man sagen, jetzt habe ich da schon sehr viel drüber gesprochen, sind auch wirklich nur ein Bereich. Es gibt also auch andere Bereiche. Kollegen zum Beispiel, also ich sage das, weil ich dazu noch nicht keine Forschung selbst gemacht habe, aber ich weiß von einer Reihe von Studien, die etwa YouTube in den Blick nehmen und die Empfehlungen, die man bei YouTube bekommt, die nicht in erster Linie personalisiert, es kommt darauf an, in welchem Bereich man guckt. All diese Plattformen haben immer verschiedenste algorithmisch personalisierte oder angepasste Angebote. Also muss man sehr, sehr klar sagen, was man angeschaut hat. Aber es gibt eben bei zum Beispiel YouTube starke Empfehlungen, die sind aber nicht individuell notwendigerweise sehr unterschiedlich. Also es kann sein, dass alle Personen, die sich erst Clip A und dann B und dann C angucken, dann als nächstes D und dann E angezeigt bekommen. Das ist also sehr, sehr stark algorithmisch berechnet, was einem angezeigt wird, aber es ist nicht unbedingt nach von Nutzer zu Nutzer sehr, sehr unterschiedlich.
Du hast vorhin Vielfalt als titelgebend für deine Arbeit in Bremen bezeichnet. Sein Lab heißt, glaube ich, so, hast du gesagt, eine Medienvielfalt. Und hast vorhin die richtigen Inhalte angesprochen, die als Gesellschaft wünschenswert wären, nenne ich sie jetzt mal. Wofür fürchtet man sich denn eigentlich bei diesen algorithmischen Empfehlungssystemen? Was wären denn die falschen Aussagen? Personalisierung hast du jetzt angesprochen und schon so ein bisschen zurückgewiesen. Aber vielleicht kannst du mal Befürchtungen aufzählen. Ob sie jetzt empirisch haltbar sind, kannst du uns dann gleich erzählen. Aber wovor hat man eigentlich Angst bei diesen Algorithmen?
Man hat Angst, zum einen sicherlich vor der viel besprochenen Filterblase, also der Vorstellung, dass die Inhalte, die Nutzer angezeigt bekommen, sehr, sehr unterschiedlich sind. Und man hat da deshalb Angst vor, weil Voraussetzung für Öffentlichkeit, öffentlichen Diskurs, auch Meinungsbildung, die Tatsache ist, dass Menschen wissen, worüber andere Menschen sprechen, dass wir als Gesellschaft eine gemeinsame Basis haben, über die wir sprechen, dass wir auf die gleichen Tatsachen uns berufen und so weiter. Also eine Menge von Gemeinsamkeiten und Common Ground, Unterschiede sicherlich in Meinungen und so weiter, aber wenn es um Fakten geht, auch ein Stück weit, wenn es darum geht, welche Themen jetzt gerade besonders relevant sind oder so, dass man da eine gewisse Kongruenz im gesellschaftlichen Diskurs hat. Und bei Filterblasen ist eben die Sorge da, Menschen sehen ganz unterschiedliche Dinge und wissen auch gar nicht, was die anderen sehen. Oder im extremsten Fall oder sozusagen in der Urthese der Filterblase merken nicht oder wissen nicht, dass sie selber andere Inhalte bekommen als die anderen und deshalb vielleicht ganz anders informiert sind. Das ist die Sorge vor der Filterblase. Und die sagt erstmal noch nicht unbedingt was über die Qualität der Informationen, sondern nur was über deren Unterschiedlichkeit aus. Und das Zweite ist, glaube ich, also politische Polarisierung und eventuell noch andere negative Effekte, die etwas damit zu tun haben, dass die Inhalte selbst problematisch sind, dass die Inhalte selber nicht den Vorstellungen entsprechen. Also etwa, um das jetzt als vollkommen fiktives, erfundenes Beispiel zu sagen, wenn wir jetzt wissen, Menschen in Deutschland informieren sich ansonsten über bestimmte öffentlich-rechtliche und private Medienangebote aus Tageszeitungen, aus dem Fernsehen, aus dem Radio etc. Und wir wissen ungefähr, welche Angebote das sind und wir schauen jetzt in Empfehlungen von Google oder von einer anderen Suchmaschine rein, Google News oder sowas und wir würden jetzt sehen, das ist ein Bild, also da sind völlig andere Quellen, die sonst überhaupt nicht vorkommen, die keine Rolle spielen und dann das füge ich jetzt noch hinzu, die ja, Falschinformationen enthalten, die extrem Dinge auf eine extrem polarisierende Art und Weise darstellen, dann könnten wir das als Problem betrachten. Also wenn wir sozusagen durch die algorithmischen Empfehlungen mit qualitativ sehr fragwürdigen Informationen in Berührung gebracht werden.
Mhm. Wie sind die empirischen Ergebnisse dazu? Weil ich, also diese These, dass zum Beispiel bestimmte Plattformen, sagen wir mal, sehr emotionale Inhalte bevorzugen, weil halt die Nutzer darauf reagieren, man liest es immer wieder. Ist da was dran oder gibt es Ergebnisse, die in die Richtung deuten? Also dass die an den Befürchtungen grundsätzlich was dran ist oder wie ist da das empirische Bild?
Das empirische Bild ist so, dass an der These, dass besonders emotionalisierende Inhalte besonders viel Konjunktur haben in den sozialen Medien, auf jeden Fall etwas dran ist. Also die alle so großen Social-Media-Plattformen optimieren hin auf Interaktion. Interaktion heißt eben das Liken und Sharen von Inhalten und andere Formen und das Kommentieren von Inhalten auch. Das hat auch Priorität seit einigen Jahren. Und es gibt einen Zeitpunkt, ich glaube 2018 war das, wo man das bei Facebook wirklich sagen kann und wo das auch sozusagen kommuniziert wurde ein Stück weit, dass die Art und Weise, wie Facebook mit Beiträgen und deren Vorkommen im Newsfeed umgeht, Veränderungen vorgenommen hat. Und es gab also eine Zeit, wo die Verweildauer auf der Plattform die wichtigste Größe war. Und in vielen Fällen ist das dann irgendwann auf Interaktionsintensität und Interaktion, Engagement gemessen an Engagement-Metriken, also eben Liken, Sharen, Kommentieren etc. Geändert worden oder ist das sozusagen noch stärker in den Vordergrund getreten? Verweildauer spielt mit Sicherheit auch noch eine Rolle. Aber das ist wichtig und weil das wichtig ist und weil bestimmte Inhalte diese Arten von Engagement besonders fördern, kann man auf jeden Fall davon sprechen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Die Frage danach, die ist jetzt richtig gestellt worden, aber ich sage das nochmal, weil ich gerade auf diese zwei Punkte eingegangen bin. Würde man jetzt nach der Filterblase fragen, dann kann ich auch was zu sagen. Da ist die Beweislage, also nicht nur ist sie anders, sondern da kann man kurz, sehr kurz sagen, es gibt wenig Belege dafür, dass das wirklich so ist, beziehungsweise man müsste das sehr, sehr stark differenzieren und sagen, wir können hier auf dieser Plattform in jenem Kontext von so etwas vielleicht sprechen, aber in vielen Kontexten, die man sich ausdenken könnte oder auf die man so eingehen könnte, spielt das keine Rolle.
Mhm. Wobei man da, glaube ich, immer noch anfügen muss, also diese Filterblasen-These, dass Leute aus anderen gesellschaftlichen Milieus, aus anderen Segmenten keine Infos bekommen oder den gemeinsamen Themenhorizont nicht teilen, heißt ja jetzt erstmal nur Informationen sehen oder nicht sehen. Es kann ja durchaus den Fall geben, dass ich die Informationen sehe, aber sie zurückweise, sie in einem ganz anderen Modus nehme. Ich nehme sie nicht ernst, nehme sie als Verschwörung wahr oder Sonstiges, wenn wir in diesem Bereich sind. Erstmal geht es ja bei der Filterblasen-Hypothese eigentlich nur darum, habe ich diesen Kontakt mit Informationen oder habe ich ihn nicht? Ne? Und wie fällt er dann gesellschaftsweit anders aus, oder? Also
ja, absolut. Genau. Ich meine, das Hauptproblem mit der Filterblase ist die Tatsache, dass das Medienrepertoire von Nutzern, also ich gehe jetzt mal von Deutschland aus und das gilt woanders auch, aber es gilt in Deutschland eben nochmal besonders, vielfältig ist und dass man nicht davon sprechen kann, dass die sozialen Medien oder das Internet weitergefasst als die sozialen Medien die maßgebliche Informationsquelle für Nachrichten und aktuelle Informationen ist. Das ist höchstens der Fall bei sehr jungen Nutzern. Also wir können da Alterseffekte sehen und da gibt es, also es gibt immer Menschen, aber es gibt auch etwas größere Anteile bei Jüngeren, bei denen das Internet und die sozialen Medien oder beziehungsweise die sozialen Medien eine größere Rolle spielen. Aber in der Bevölkerung insgesamt, zumal bei älteren Nutzern, Mediennutzern, ist es allenfalls ein Bestandteil. Also es gibt auch Befragungen, in denen nicht nur danach gefragt wird, wie informieren Sie sich und welche Informationsquellen nutzen Sie, sondern auch, wie häufig tun Sie das und welche Informationsquellen sind die Sie täglich nutzen, etc. Und da schneidet das Internet nicht so stark ab, wie man vielleicht denken möchte. Also nahezu jeder Mensch oder sehr, sehr viele Menschen informieren sich natürlich auch über das Internet, aber sehr viele tun das nicht aus, also die allermeisten tun das nicht ausschließlich. Der Anteil derer, die das tun, ist sehr gering. Die meisten Menschen, die Online-Nachrichtenquellen nutzen einschlägige öffentlich-rechtliche Angebote und andere große Marken, auch private Medien, aber Marken, die wir alle kennen, die große Marktanteile haben, eben auch in anderen Segmenten. Und der Anteil derer, die rangständige Sachen nutzt, jedenfalls, was man aus Befragungen rauslesen kann, das ist natürlich immer mit gewissen Fragezeichen versehen, aber wir reden hier von ein paar Prozent, also das sind nicht sehr viele Menschen. Das heißt einfach nur, wir können davon ausgehen, dass das Internet jetzt nicht dazu geführt hat, dass sich die Wahrnehmung des Tagesgeschehens oder der Nachrichten oder so völlig entkoppelt hat in Deutschland und eben wir alle in unterschiedlichen Blasen wirklich leben. Das andere ist, und das ist eben auch eine Schwierigkeit dieser ganzen Idee, differenzieren zu können, wann suchen sich Menschen gezielt bestimmte Angebote aus und wollen sich nur über die informieren und blenden andere Nachrichtenangebote aus. Wir sprechen also auch von Preferential Selection, also dem Aussuchen, gezielten Aussuchen bestimmter Nachrichtenquellen. Das gab es auch schon vor dem Internet natürlich. Und das ist damit, also das kann mit der Filterblase deshalb nicht so ganz gemeint sein. Das hört man im Alltag oft, dass Leute sagen, ja, wir leben ja alle irgendwie so in unterschiedlichen Blasen. Aber das ist nicht wirklich was Neues und das hat auch gar nichts mit Algorithmen zu tun oder mit dem Internet. Und das ist eben die Schwierigkeit, wenn wir wirklich nur davon sprechen, manche Leute wollen sich nur über eine Zeitung oder über einen Fernsehkanal oder so informieren, ist das jetzt nichts, was neu wäre. Und selbst dann wissen die wahrscheinlich schon auch ein bisschen, was woanders so geschieht außerhalb dieses Dunstkreises.
Nichtsdestotrotz werden ja, sage ich mal, auch gerade soziale Medien oder neue Kommunikationskanäle genutzt von, Gruppen am Rande des politischen Spektrums, um bestimmte Themen zu setzen oder womöglich auch Nachwuchs zu rekrutieren, wie auch immer. Aber das ist, also ist das ein Problem, was auch mit Algorithmen zu tun hat, die bestimmte Inhalte präferieren, weil sie halt emotionalisierend sind? Oder ist das eine ganz andere Strategie? Das ist ja ein Thema, zu dem du auch schon geforscht hast.
Ja, ich sehe den Zusammenhang zu Algorithmen dabei am ehesten darin, oder den sehe ich durchaus, und zwar darin, dass Algorithmen es erleichtern, Nischen aufzufinden in den Präferenzen, die was Inhalte, was Informationen angeht, in großen Plattformen existieren und Personen, die bestimmte Interessen und Präferenzen haben, effizient miteinander zusammenzubringen. Also wenn ich irgendwie Meinungen vertrete, die sonst kaum vertreten oder in meinem persönlichen Umfeld, privaten Umfeld sonst gar nicht, zumal nicht sichtbar irgendwie vertreten werden, also ich bin Impfgegner oder ich habe irgendwelche anderen Vorstellungen, die viele andere Menschen um mich herum sonst vielleicht nicht mit mir teilen, dann kann ich in großen Online-Plattformen immer Leute finden, die diese Präferenzen auch teilen und kann mich mit denen verbinden. Dabei helfen mir die Algorithmen, wenn ich sage, ich interessiere mich für A, B und C, dann wird mir was Passendes empfohlen und dann ist mein Pfad sozusagen ein ganz anderer, als jetzt der Pfad wäre, wenn ich jetzt mir einfach anschaue, was ist das populärste, die populärsten Inhalte oder die Meinungen, die von der Mehrheit geteilt werden. Und genau, diese Leistung erbringen große Plattformen. Und es gibt eben nichts, wozu man nicht jemand anderen finden könnte, der das passende Angebot hat. Und das ist so ein bisschen der Nachteil im Sinne von, das ist etwas, was wir gesehen haben im frühen Diskurs über die sozialen Medien, so als etwas, was emanzipatorische befreiendes Potenzial hat und was wir jetzt in den letzten Jahren sehr stark diskutiert haben, eben umgedreht unter den Vorzeichen von Extremismus etc., also dass Menschen dort andere treffen, die ähnliche Standpunkte vertreten, die sie sonst vielleicht nicht irgendwo sehen könnten.
Jetzt mal nicht von NutzerInnenseite gedacht, nicht von der Nutzung her kommen, sondern strategisch geplante Kommunikation. Du hast vorhin gesagt, die Algorithmen sind auf Interaktion optimiert, zumindest in den großen sozialen Netzwerken. Was weiß man denn eigentlich darüber, wie strategisch solche Algorithmen genutzt werden und bespielt werden, beziehungsweise also wird sowas bewusst gemacht, ist die erste Frage. Und über die, ich nenne es jetzt mal schon tatsächlich Manipulation gegangen, also mit gekauften Facebook-Freunden etc. hantiert, um natürlich eigene Inhalte zu pushen und mehr Leuten sichtbar zu machen. Genau.
Das ist etwas, was in dem größeren Themenspektrum Desinformation und Nutzung des Internets und sozialer Medien für auch Extremismus und Propaganda, was da eine herausgehobene Rolle spielt. Also die Frage nach dem, welche Arten von Kommunikation sind strategisch und sind geplant. Und ich glaube, das ist was wo einerseits viel Interesse darauf gerichtet ist und andererseits auch vieles auch noch unklar ist oder nicht unbedingt immer so ganz klar wird. Was viel damit zu tun hat, dass es so einen Nexus gibt zwischen strategischer Kommunikation, staatlicher Akteure eben auch einerseits und so einer Unterstützersphäre darum herum von Leuten, die wissentlich oder nicht wissentlich dann solche strategischen Kampagnen unterstützen. Also es ist in vielen Kontexten so, auch wenn das etwas bisschen sehr allgemein ist, dass es nicht notwendig ist, sehr viel Profile zu kaufen oder Dinge wirklich zu manipulieren auf einer technischen Ebene, indem man Bots einsetzt oder Ähnliches. Das gibt es natürlich auch, das wird aber zunehmend unterbunden oder die Möglichkeit, das technisch zu unterbinden, die gibt es jedenfalls und es ist dann ein Wettlauf zwischen den Plattformen und den Kräften, die das einsetzen, wie man das machen kann, ohne dass es technisch auffindbar ist. Aber sozusagen, das ist nicht unbedingt notwendig. Wer jetzt eine strategische Kampagne, Desinformationskampagne durchführt, der würde sicherlich ganz stark und vielleicht in Zukunft noch mehr auf Menschen setzen, die diese Kampagne unterstützen wissen, die die Dinge weitergeben, retweeten, teilen etc. Und die das entweder wissentlich tun oder die dafür sogar bezahlt werden, aber auch solche, die das nicht tun und die also erfolgreich mobilisiert werden. Das heißt sozusagen, sehr oft ist in diesen Kontexten der strategischen Desinformation der Fokus so sehr auf diesem Künstlichen. Leute können dafür Bots einsetzen oder das irgendwie automatisieren. Aber das ist nicht unbedingt notwendig. Es ist ganz unmöglich dann oder fast unmöglich für die Plattform noch sauber zu differenzieren, was sollte für Diskurs irgendwie stattfinden und welcher sollte irgendwie verboten oder unterbunden oder blockiert werden, wenn die Akteure alle menschlich sind und freiwillig mitmachen.
Auf die Rolle, die Plattformen tatsächlich spielen, was Diskurse angeht. Also was lassen sie zu, was funktioniert gut, was funktioniert vielleicht nicht so gut aufgrund der algorithmischen Strukturen, wie auch immer, würde ich gerne auch nochmal zu sprechen kommen, weil es ist ja unstrittig so, dass, ob das jetzt Suchmaschinen sind oder Social-Media-Netzwerke, die spielen ja eine große Rolle, was die Verbreitung von Informationen angeht, auch was die Verbreitung von Informationen von professionellen Medien angeht. Und das ist ja ein Grund, warum jetzt der Medienstaatsvertrag, der ja Ende des Jahres in Kraft treten soll, als erstes Regelwerk da eben auch bestimmte Pflichten den Anbietern auferlegt, was den Einsatz von Algorithmen angeht. Also dass die bestimmte Transparenzpflichten haben, dass sie Inhalte nicht diskriminieren dürfen. Ist das aus deiner Sicht, aus deiner Forschungsperspektive ein Schritt in die richtige Richtung, wie das da gemacht wird?
Ja, unbedingt. Also die Möglichkeit, Regeln zu setzen und die Möglichkeit, aktiv eine Rolle einzunehmen im Diskurs darum, was auf großen Internetplattformen wie und was kommuniziert wird und wie die Kommunikation dort abläuft und welche Inhalte eben auch Nutzer zu sehen bekommen, ist etwas. Also die Diskussion darum, was da passieren sollte und was eben nicht entweder nicht passieren sollte, nicht sichtbar sein sollte, was in irgendeiner Form, da gibt es ja eine ganze Abstufung verschiedener Reaktionsweisen seitens der Plattform, also auch das Depriorisieren von Inhalten oder Demonetarisieren von Inhalten in Bezug auf Werbung etc. Also es gibt sozusagen über das Blockieren hinaus, was sicherlich so der ultimative Schritt ist, ja noch eine Menge anderer Dinge. Und die Frage danach, wann und wo das passieren sollte, ist sicherlich eine Frage, die nicht den Plattformen alleine überlassen werden sollte. Deshalb, weil das meines Erachtens eine wirklich schwierige Dynamik erzeugt, die Plattform dazu zwingt, diese Regeln selbst, also die Überwachung und das die Durchsetzung von Gesetzen die Plattformen sind natürlich für das Durchsetzen, die Durchsetzung des Rechts und der Gesetze verantwortlich, aber ich meine jetzt, das ist so eine Art eigenem plattforminternem Rechts- und Regelrahmen gibt. Den gibt es ja in Form von den Nutzungsbedingungen, die Nutzer einwilligen und teilweise noch einer ganzen Reihe von anderen Regelwerken, die es gibt, die den Diskurs auf Plattformen regeln sollen. Aber das ist natürlich etwas, hat so ein bisschen teilweise die Eigenschaften von so einer Art Parallel-Online-Jurisdiktion, die von den Unternehmen selbst entwickelt wird. Und das ist, also darauf wollte ich jetzt hinaus, ist sozusagen etwas, was man als Prozess, den man insofern entgegenwirken muss, als dass nur, wenn andere gesellschaftliche Akteure, also der Staat, aber auch NGOs und andere Akteure sich in den Diskurs darum, wie diese Regeln aussehen sollten, einbringt, kann das etwas sein, was sozusagen nicht alleine bei den Plattformen abgestellt wird und wo nur dann, wenn alle mit dem Ergebnis unzufrieden sind, gesagt wird, ihr müsst das irgendwie alles anders machen. Also es geht einerseits, ist es klar, dass die Plattformen die letztendliche Durchführung der Regulierung von Plattforminhalten übernehmen müssen in ihren eigenen Plattformen. Aber was überhaupt die Prinzipien sind, nach denen das geschehen soll, das sollte nicht alleine den Plattformen überlassen werden. Und vor dem Hintergrund finde ich die Prinzipien, die eben im Medienstaatsvertrag eine Rolle spielen, in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Weil das eben etwas ist, was klarstellt, dass die grundsätzliche Kompetenz der staatlichen Akteure sich auch auf diesen Bereich erstrecken muss. Der ist ja nun mal ganz wichtig. Es kann halt nicht sein, dass es also ein Regelwerk nur für klassische Massenmedien gibt und nicht für diese Kontexte.
Als Gegenpol zu harter Regulierung oder meinetwegen auch weicher Regulierung, wie wir sie gerade besprochen haben, wird ja häufig die Verantwortung beim Einzelnen dann gesehen. Das Stichwort ist dann immer Medien- oder Informationskompetenz. Würdest du für eine spezielle Ausformung plädieren Richtung Algorithmenkompetenz? Müssen wir als NutzerInnen mehr wissen darüber, wie das funktioniert, um uns vielleicht auch vor Gefahren oder potenziellen Gefahren schützen zu können? Hast du da auch irgendwie Einblicke? Ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen wahrscheinlich weg von deinem eigentlichen Forschungsfeld, das du vorhin mit Diagnostik gekennzeichnet hast, aber vielleicht hast du ja auch Bezüge zu anderen ForscherInnen etc.
Absolut, also vielen Dank für die Frage, weil das, was ich vorhin nicht beschrieben habe, worauf ich nicht eingegangen bin, was in diesem Zusammenhang ganz wichtig ist, ist, dass es auch viel Forschung oder mehr zunehmend Forschung gibt, die genau diese Perspektive in den Blick nimmt, also nicht nur Fragen wie vielfältig sind die Informationen, die aus diesen Plattformen kommen etc., sondern wie gehen Nutzer damit um, also die eigentlich in den Mittelpunkt stellen, wie das auf Nutzer wirkt, wie Nutzer zum Beispiel algorithmische Entscheidungen verstehen und interpretieren und wem da Verantwortung zugewiesen wird etc. Also da gibt es ganz spannende Nutzerforschung, Nutzerinnen und Nutzerforschung zu und die kommt zu dem Schluss, also es gibt eine Studie etwa zu Facebook, die schon einige Jahre zurückliegt, wo es um die Frage ging, wie Nutzer die Entscheidungen, die im Facebook Newsfeed algorithmisch getroffen werden, darüber, was ihnen angezeigt wird, was ihre Freunde teilen und posten, verstehen. Und da kam, das liegt jetzt schon einige Jahre zurück, da kam zum einen raus, dass vielen Nutzern nicht klar ist, dass Informationen im Newsfeed überhaupt algorithmisch kuratiert werden, sondern die Vorstellung da war, und das kann man ja auch auf andere Bereiche erstrecken, also Suchergebnisse sind für alle gleich oder irgendwelche anderen, dass da eine Vorstellung von Kriterien ist, die gar nicht dem entspricht, wie das tatsächlich abläuft. Und dass zum Beispiel, ein Beispiel aus dieser Studie war, dass eine Nutzerin davon ausging, dass jemand anders sozusagen ihre Inhalte deshalb nicht mehr liked oder sowas, weil sie nicht mag oder weil sie den Kontakt abbrechen möchte und nicht deshalb, weil sie diese Information gar nicht mehr angezeigt bekommt. Also die Vorstellung davon, dass die Verantwortungszuschreibung falsch läuft mitunter, wenn der Algorithmus sozusagen unsichtbar ist und man diese Entscheidung gar nicht sehen kann. Und es gibt darüber hinaus auch eine Menge an Ideen, die Nutzer haben über Nutzerinnen und Nutzer haben über die Kriterien, die eine Rolle spielen. Also sehr, sehr viele natürlich Leute, die professionelle Kommunikatoren sind in Agenturen etc., die haben alle Ideen darüber, wie man Dinge so platziert, dass sie besonders gut aufgegriffen werden. Und diese Ideen können auch stimmen, aber es ist sozusagen schon aus sozialwissenschaftlicher Sicht spannend, was das überhaupt für Ideen sind und welche Heuristiken entwickelt werden, um eben den Algorithmus besonders gut zu verstehen und dann auch für den zu produzieren. Das ist natürlich auch etwas, wo man auch ein Fragezeichen hintermachen kann, wenn jetzt Journalistinnen und Journalisten anfangen, sich besonders viel Gedanken darüber zu machen, mit welchen Schlagzeilen man besonders viele Klicks bekommt oder so, sind das ja natürlich auch Dinge, über die ja, wir vielleicht kritisch uns austauschen sollten alle.
Jetzt ist ja diese Clickbaitisierung sozusagen des Journalismus so ein Stück weit. Ne? Aber ich finde, was die Nutzerkompetenz angeht, also das ist ja was, an dem wir auch sehr arbeiten, halt die Leute medienkompetenter zu machen, dass sie eben wissen, was da im Hintergrund abläuft. Nichtsdestotrotz kann man sich ja da ab einem gewissen Punkt die Frage stellen, also auch was jetzt Transparenzpflichten angeht, ist es, also was macht das mit Leuten, wenn sie wissen, was da passiert? Weil sie haben ja oft gar nicht die Wahl, ihre Freunde sind alle auf Facebook und die werden ja die Plattform nicht verlassen. Die wissen vielleicht, das eine wird mir jetzt angezeigt im Feed, weil halt die Algorithmen emotionale Inhalte bevorzugen. Aber wenn mein Feed trotzdem so ist, wie er ist, und ich weiß, warum der so ist, verändert das meine Haltung dazu, was bei mir ankommt? Also ich meine, darüber haben wir, glaube ich, auch noch nicht so gesprochen, ob es empirisch überhaupt nachweisbar ist oder inwiefern es nachweisbar ist, dass das Einfluss hat auf die Meinungsbildung. Aber wenn ich weiß, warum mir bestimmte Inhalte immer angezeigt werden, kann ich dann sozusagen mich davon freimachen, dass die doch irgendwo hängen bleiben?
Das ganz dicke Brett ist natürlich die Frage, inwiefern Personalisierung langfristig wirklich die Meinungsbildung beeinflusst. Also das ist wirklich eine, wird ganz schwer, ist ganz schwer zu untersuchen und es wird noch lange dauern, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es ein aussichtsloses Unterfangen ist, also überhaupt nicht, aber nur mit Zeit, man braucht ja viel Zeit und man muss das sehr großflächig empirisch untersuchen und man braucht eine gewisse Rückschaumöglichkeit oder das ist nicht etwas, was man leicht untersuchen kann, während das dann so stattfindet. Also was ich und die andere haben mehr Nutzerinnen und Nutzungsstudien gemacht, als ich das habe, aber generell ist es so, dass Menschen diesen Entscheidungen oft viel Vertrauen entgegenbringen. Also entweder ist ihnen nicht unbedingt klar, dass das System ein Stück weit eine Entscheidung getroffen hat oder sie andere Dinge sehen, als das andere Nutzer sehen, aufgrund irgendwelcher Parameter. Das wissen viele nicht. Aber die es wissen, bringen dem oft relativ viel Vertrauen entgegen. Also das Vertrauen gegenüber algorithmischen Entscheidungen ist oftmals erstaunlich groß. Und je nachdem, wie man sich anschaut, und ich glaube, ich sage nichts Falsches, dass tendenziell jüngere Zielgruppen da noch vertrauensvoller sind als ältere, geht man davon aus, der Algorithmus wird schon wissen, was er tut. Und das heißt einfach nur, also die dafür zu sensibilisieren, was schieflaufen kann, dafür zu sensibilisieren, dass eben sowas wie zum Beispiel Emotionalisierung ein wichtiges Kriterium ist und nicht so eine Art von Technikgläubigkeit, der Algorithmus weiß das besser, als ich das selber weiß oder der kann das total objektiv entscheiden, was jetzt gerade besonders wichtig ist oder so. Das wäre dann für mich, also Medien- oder Algorithmenkompetenz, das sehr kritisch zu hinterfragen. Meine Erfahrung mit Informatikern, also und nicht nur, es gibt ja viele Felder innerhalb der Informatik, aber wirklich mit Leuten, die sich sehr viel mit maschinellem Lernen und auch mit Empfehlungssystemen beschäftigen, ist, dass die oft sehr kritisch sind. Also, dass sie sagen, das ist alles sozusagen dahingehend kein Hexenwerk, als dass da sehr viel schiefgehen kann und man eben nicht davon ausgehen sollte, dass Algorithmen jemals eine objektiv beste Entscheidung treffen können, wenn es jetzt darum geht, wie relevant irgendwelche Inhalte sind oder so. Es funktioniert eben nur, also was heißt nur, aber es funktioniert innerhalb der Plattform besser als jeder andere Mechanismus, den man sich vorstellen kann, um vielfältige Interessen und vielfältige Inhalte schnell und so weiter miteinander zusammenzubringen. Es ist also eben keine Zauberei, es ist nur, es hat sich nur als nützlich erwiesen.
Mhm. Wir haben jetzt, eigentlich haben wir so ein bisschen Probleme gewälzt. Wir haben eher über die problematischen Aspekte gesprochen. Unsere ganze Podcast-Reihe steht ja so ein bisschen unter der Frage, in was für einer digitalen Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Also mal konstruktiv und positiv gewendet. Wenn du jetzt mal ein Szenario entwerfen kannst, wie funktioniert denn das Zusammenspiel von Algorithmen, von Plattformen, von Regulierung, von Nutzern, auch unter Transparenzaspekten etc.? Was wäre so ein optimales Szenario? Wie würden wir uns das wünschen? Wie würdest du dir das wünschen? Wie würde sich die Gesellschaft das wünschen? Wie soll es funktionieren?
Ich glaube, für mich sind zwei Dinge ganz, ganz erstrebenswert oder gibt es zwei Potenziale, die sich ergeben im Zusammenhang mit Algorithmen und Medien und Kommunikation, die mich optimistisch machen. Nämlich erstens, es gibt durchaus Forschung, die so nahelegt, dass die Informationsvielfalt größer ist, vor allen Dingen bei bestimmten Zielgruppen, die sich vielleicht wenig für Politik interessieren oder so, dass also Empfehlungssysteme und Online-Empfehlungen aus Online-Plattformen wie Facebook etc. durchaus zu einem einerseits vielfältigen und andererseits auch durchaus stärkeren Konsum von und Kontakt mit Nachrichten, Informationen, Politik etc. führen können. Das ist also ein größeres Interesse, größere Aktivierung seitens der Nutzer geben kann durch Personalisierung. Und das muss man sich so vorstellen, eben, dass wir nicht jetzt von Menschen sprechen, die ohnehin jeden Tag eine Tageszeitung lesen und so weiter und in allem informiert sind und dann sagen, ja, aber diese Algorithmen, wofür brauche ich die denn? Das ist ja ganz furchtbar. Sondern wir gehen jetzt mal von Leuten aus, die sonst eben gar nicht so viel Kontakt zu sowas haben. Die können das dann dadurch bekommen und dadurch interessierter an sowas werden, als sie das sonst wären. Das ist das eine. Das andere ist der Einsatz von solchen Techniken, Also von algorithmischer Personalisierung nicht nur durch große kommerzielle Plattformen, Suchmaschinen, Social-Media-Plattformen, sondern auch zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Bereich, bei öffentlich-rechtlichen Medien. Es gibt den Einsatz von Personalisierung eben auch in Mediatheken oder sowas. Das ist natürlich erstmal, ja, wie macht man das auf eine Art und Weise, die die Privatsphäre der Nutzer wahrt, etc. Aber die Grundidee, dass man diese Technik Personalisierung algorithmische Personalisierung ja in allen möglichen Bereichen einsetzen kann und dass das Ziel, und das ist für mich damit verbunden, nicht sein muss, Nutzer klickt viel, sondern auch sein kann, Nutzer kriegt irgendwie Dinge angezeigt, die sie sonst nicht angucken oder was auch immer, aber dass man diese Technik einsetzen kann mit anderen Zielvorgaben, das finde ich wichtig. Und das ist, kann man jetzt sagen, ja, natürlich kann man das, aber wir müssen uns, glaube ich, sehr ins Gedächtnis rufen, dass das nicht kein Automatismus ist, dass sie so eingesetzt werden, wie das im Moment der Fall ist, sondern das, was mit der kommerziellen Genese dieser Technologie zu tun hat und dass deren Einsatz auch eben ganz anders sein könnte. Und ja, also das macht mich optimistisch. Erstens, wie gesagt, eigentlich kann das auch Vielfalt fördern und Engagement fördern, vielleicht sogar noch mehr eben als die Vielfalt bei bestimmten Zielgruppen. Und zweitens, Einsatz von diesen Techniken in ganz anderen Kontexten.
Also finde ich gut, dass du es nochmal so sagst, weil wir sind ja hier förmlich depressiv geworden über den Verlauf des Podcasts im Unwesen der Algorithmen. Aber in der Tat, es ist ja, das darf man ja auch immer nicht vergessen, Zugang zu so vielen Informationen so schnell, wie wir den heute haben, auch durch diese Technologien, gab es ja noch nie. Und wenn jemand viel klickt auf einer Plattform, kann es natürlich auch sein, dass er da viel interessante Sachen liest, die sein Leben bereichern. So, ne? Finde ich nochmal einen guten Aspekt zum Schluss.
Ja. Dann habt ihr vorher mit Lena gesprochen, die sich ja viel mit Extremismus beschäftigt. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das keine so ganz optimistische Richtung genommen hat.
Ja, wir packen erstmal die wunderbar schönen, lustigen Themen an und dann gucken wir mal nach anderen. Silke hat gerade schon gesagt, wir steuern so langsam aufs Ende zu. Ich habe aber noch eine Frage auch, die sich so ein bisschen vielleicht auf diese pessimistische Sicht bezieht. Du warst ja auch viel im Ausland unterwegs. Das hast du vorhin so ganz galant umschifft bei deiner Vorstellung, aber du warst ja in Oxford am Internet Institute, du warst beim Bergman Klein Center als Fellow, glaube ich, damals in Harvard. Ist es denn eine deutsche Sicht, die sich im internationalen Vergleich sehr pessimistisch darstellt oder sehr unterscheidet? Du hast ja bestimmt einen Eindruck gewonnen, wie auf solche Empfehlungssysteme im Ausland auch von der Forschung aus geguckt wird.
Also die Antwort ist nein. Ich würde sagen, das ist ganz ähnlich an unterschiedlichen, also regional sozusagen, gibt es einerseits Unterschiede darin, worauf besonders stark der Schwerpunkt der Kritik und der kritischen Perspektive gelegt wird, also auf die Vielfalt oder auf den auf sowas wie Hate Speech oder welche Aspekte da im Vordergrund stehen. Das hat sich auch zeitlich, also in den letzten Jahren hat sich das dahingehend verändert, dass Deutschland vielleicht besonders früh, in Deutschland besonders früh eine große große Sorge oder auch eine gewisse Form von Skepsis vorgeherrscht hat gegenüber den Informationen, die Leute online bekommen, den Arten von Diskursen, die online geführt werden, und dass das etwas ist, was woanders zu einem späteren Zeitpunkt eingesetzt hat. Aber ich glaube, das ist schon eine globale Diskussion, die geführt wird. Es wird ja jetzt gerade auch in den USA sehr viel über die Verantwortung großer Social-Media-Plattformen diskutiert und was der Zusammenhang zwischen real weltlicher Gewalt ist im politischen Kontext und was da die Verantwortung von großen Social-Media-Plattformen ist. Also das ist etwas, was wirklich ganz globalen Charakter hat. Und die Unternehmen natürlich auch, also einerseits agieren die sowieso global, aber andererseits ist es schon so, dass es sehr viel implizit amerikanisch sozusagen geprägte Herangehensweise ist, was auch gar nicht so überraschend ist, aber wo viel passiert ist, aber auch noch viel mehr passieren muss, um das jeweils immer an die sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen anzugleichen. Und ich denke jetzt nicht nur an Deutschland oder an Europa, sondern auch an Länder im globalen Süden oder so, wo die Nutzung dieser Plattform teilweise auch eben sehr groß ist und die in der politischen Kommunikation eine sehr große Rolle spielen und dann eben gerade der Zusammenhang mit im Zusammenhang mit Hate Speech den Plattformen eben große Verantwortung zukommt, weil sie halt möglicherweise Gewalt ein Stück weit noch befördern oder befeuern, weil bestimmte Inhalte eben Menschen zu Gewalt anstacheln.
Jetzt werden wir schon wieder so depressiv. Ich kann mir dem noch eine positive Wendung geben mit unserer schönen Abschlussfrage, und zwar dem kleinen Werbeblock. Und zwar nicht für dich oder für uns ausnahmsweise, sondern für jemanden, deren oder dessen Arbeit du schätzt. Gibt es Forscherinnen, Forscher, deren Arbeit du empfehlen könntest, die man nachlesen kann in Büchern, online, auf Blogs, auf Twitter?
Da muss ich jetzt gerade ganz kurz deshalb nachdenken, weil mir fallen viele ein und ich muss jetzt gerade kurz sortieren und überlegen, wen kann ich denn jetzt. Ich
glaube, du darfst auf jeden Fall auch mehrere nennen, ne?
Ich sage jetzt einfach mal aus so ein bisschen aus aktuellem Anlass Andreas Jungherr, der ist jetzt in Jena seit kurzem und hat ein sehr spannendes Buch geschrieben, das heißt Retooling Politics. Und da geht es um Politik im digitalen Zeitalter, also ein bisschen der ein großer Wurf, kann man glaube ich sagen. Er und Co-Autoren, ich glaube, es sind insgesamt drei an der Zahl. Und dieses Buch, glaube ich, ist ein wichtiger, spannender Bezugspunkt, wenn es um das Internet und Politik geht. Und wer fällt mir noch ein?
Ich notiere mir schon mal Jungherr.
Jetzt würde ich natürlich gerne, mit Lena Frischlich habt ihr ja schon gesprochen, das finde ich ist also eine ganz großartige Wahl in diesem Zusammenhang. Überhaupt, wenn ich das sagen darf, aus NRW kommt ja sehr, sehr viel spannende Internetforschung und habe ich das Gefühl, da ist sehr viel im Umfeld des KAIS und auch sonst an sehr interessanter Forschung. Ich glaube, dass das ist es, was mir...
Wir wollen dich nicht in Verlegenheit bringen. Alles gut, alles gut.
Besser vorbereiten.
Das ist auf jeden Fall eine total positive Schlussmessage. Es gibt so viel tolle Forschung da draußen.
Aus
Die Welt
NRW.
Wird auf jeden Fall ein besseres...
Aus NRW.
Dank genau. NRW, genau.
Ja, richtig.
Cornelius, ich glaube, damit sind wir einigermaßen durch und haben die Zeit auch diesmal nicht so wahnsinnig doll überzogen. Herzlichen Dank. Also ich habe ganz viel gelernt. Ich habe vor allen Dingen sehr präzise Antworten, die mir noch ein bisschen im Kopf rumgehen werden, von dir erhalten. Herzlichen Dank für die Mühe, für die Zeit, die du dir genommen hast.
Ja, ganz vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat viel Spaß gemacht und ich bin gespannt auf die noch kommenden Folgen und Gespräche, die ihr führen werdet.
Danke.
Dankeschön.